Young Research. Junge Forschende der Uni Bielefeld sprechen über ihre Forschungsprojekte. Auf Herz 87.9.
Ein Forschungsthema zu haben, das so ergiebig ist, dass man ein ganzes Buch darüber schreiben kann, das ist eine Grundvoraussetzung fürs Promovieren. Die Themen der Forschenden führen dann oft auch tief ins Fachgebiet hinein, sodass man aus einem Alltagsverständnis heraus ihnen manchmal nicht unbedingt folgen kann. Das ist aber anders bei meinem jetzigen Gast. Bei mir ist Stefanie Haupt, sie promoviert in Geschichte hier an der Uni Bielefeld und sie ist Wissenschaftshistorikerin. Hallo Steffi.
Hallo Andreas.
Bevor wir jetzt in dein Thema direkt hineingehen, möchte ich nochmal kurz über diesen Begriff reden. Wissenschaftshistorikerin. Was ist da der Unterschied zu, ich sag mal, herkömmlichen Historikern?
Naja, also erstmal sind wir alle Historikerinnen und Historiker, Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker, beforschen ihr eigenes Fach. Das heißt, sie beschauen sich eigentlich auch so ein bisschen ihren eigenen Bauchnabel. Und ja, also das mache ich auch, ja, aber ich schaue auch in andere Disziplinen rein. Das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere bei meinem Forschungsprojekt.
Denn dein Forschungsprojekt ist, ich hoffe, das gebe ich richtig wieder, die Entstehung der deutschen Archäoastronomie. Das ist erstmal ein ziemlicher Klotz eines Begriffs. Was heißt Archäoastronomie?
Ja, genau. Also wenn ich erzähle, was ich mache, dann heißt es echt tatsächlich immer, hä? Was? Archäoastronomie. Also wenn man das, wenn man den Begriff mal auseinandernimmt, dann steckt da Archäologie und Astronomie drin. Also diese beiden Disziplinen. Und ich beschäftige mich in meinem Dissertationsprojekt mit der Entstehung von astronomischen Deutungsangeboten im Feld der Vor- und Frühgeschichte. Und dieses Feld der Vor- und Frühgeschichte kann man auch prähistorische Archäologie nennen.
Können wir kurz zeitlich einordnen, Vor- und Frühgeschichte, was ist das so mit Daten behaftet? Von wann bis wann geht das?
Oh, da hast du jetzt natürlich gleich einen Klopper rausgehauen. Also, ich meine, ich bin keine Archäologin. In der Archäologie ist es so, die arbeiten mit relativen Chronologien. Also vielleicht mal ganz grob, ohne jetzt ein Jahr zu nennen, da kann ich mich vielleicht ein bisschen rausmogeln. Es geht um die Zeit, bevor es schriftliche Quellen gibt, die halt eben dann Historiker, wie ich ja eigentlich eine bin, dann lesen können.
Okay, das heißt, es gibt aber auch für verschiedene Orte der Welt verschiedene Orten von Vorgeschichte, weil jetzt zum Beispiel so Babylon hat früher Schrift. Darum gibt es da schon früher eine Art von Geschichte, während Europa das nicht hat.
Genau, das ist, glaube ich, auch Teil der relativen Chronologie. Nicht nur, dass Funde, archäologische Funde innerhalb eines Fundkomplexes gedeutet werden und miteinander verglichen werden und darüber halt eine zeitliche Einordnung geschieht, sondern eben auch, dass unterschiedliche Entwicklungsstufen, sage ich jetzt mal, in der Geschichte zu unterschiedlichen Zeiten auf der ganzen Welt passieren.
Du bist jetzt aber tatsächlich nicht die, die sich dann mit diesen Primärquellen mehr damit beschäftigt, nicht zwingend. Also du bist jetzt nicht dafür da, alte Runen zu entschlüsseln, sondern enger an den Texten, die darüber geschrieben wurden, enger daran an den Leuten, die Geschichte gedeutet haben und den Debatten, richtig?
Genau, das und das ist wieder der Punkt von der Wissenschaftsgeschichte. Also ich beschäftige mich nicht mit diesen Quellen, denn dafür fühle ich mich gar nicht berufen. Ich gucke mir genau an, wie haben zu bestimmten Zeiten Leute diese Quellen interpretiert, was haben sie daraus gemacht?
Und da geht es dann um deutsche Archäoastronomie, speziell um Extensteine. Wir gehen darauf noch ein. Ich will, bevor wir darauf kommen, nochmal kurz gerne deinen Weg dorthin skizzieren, weil du bist jetzt hier in Bielefeld am Promovieren und ich finde, es ist ein besonderer Schritt zu sagen, jetzt will ich auch noch promovieren, weil ich möchte jetzt nicht so despektierlich über uns alle Studierende sprechen, aber studieren ist erstmal was Einfacheres, weil es schon fast selbstverständlich ist, aber promovieren darauf ist, finde ich, ein großer Schritt. Ich beginne jetzt einfach mal klassisch mit Schule. War für dich Schule schon sowas wie, ich finde Geschichte toll, da will ich mehr von haben?
Ja, meine Schulzeit, ja, da gucke ich schon gerne drauf zurück. Da gab es schon einige Lehrerinnen und Lehrer und auch Mitschülerinnen und Mitschüler, die mich beeinflusst haben, die mich beeindruckt haben. Aber ich bin tatsächlich relativ ideenlos ins Studium gestolpert. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte.
Aber dann war es Geschichte.
Und dann, ja, dann habe ich einfach meine LKs studiert, Geschichte und englische Sprachwissenschaft. Ist ein bisschen ideenlos, aber ja, also ich bin dann auch bei Geschichte geblieben, weil ich gemerkt habe, oh, erstmal, das ist was ganz anderes als der Geschichtsunterricht in der Schule. Geschichtswissenschaft ist einfach was anderes.
Was heißt das? Ich habe zum Beispiel keine Geschichte studiert. Wo kommt der Unterschied?
Also in der Schule, da bekommt man ja fertig vorgelegte Narrative. Eigentlich sind es ja Geschichten über die Geschichte. Und in der Geschichtswissenschaft lernt man dann ziemlich schnell, es gibt nicht die Geschichte. Es gibt immer Interpretationen von verschiedenen vergangenen Ereignissen. Und das ist einfach das Spannende, sich einmal eben mit damit zu beschäftigen, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir bestimmte vergangene Ereignisse so interpretieren, wie wir sie interpretieren, und was machen wir daraus? Also es hat letztendlich immer auch was mit unserem aktuellen Standpunkt in der Gegenwart zu tun, wie wir die Geschichte sehen.
Da kommt schon so ein bisschen dein Spaß an der Wissenschaftsgeschichte auch durch, ne? Merke ich gerade so ein bisschen. Du hast mir eben gerade schon kurz erzählt, du hast aber gar nicht hier jetzt Geschichte und Englisch studiert, sondern wo kommst du ursprünglich her?
Etwas antizyklisch bin ich nach Paderborn gegangen. Also ich komme hier aus der Region, aus der Nähe von Bielefeld. Und eigentlich liegt es nah für jeden, der hier Geschichte studiert oder der in Bielefeld was mit Geschichte zu tun hat. Der weiß, die Bielefelder Schule ist ein großer Name. Das muss man machen. Davon wusste ich aber gar nichts.
Ich finde, sowas weiß man nicht, wenn man Abitur macht, oder?
Nein, also, genau. Ich wusste das auch nicht. Ich habe einfach gedacht, was machst du jetzt? Und Bielefeld war mir zu nah dran. Da hätte ich ja sogar noch bei meinen Eltern wohnen
bleiben
können.
Das möchte man nicht. So kam ich nach Bielefeld auch her.
Genau. Also ich habe dann einfach gesagt, ach, da gehe ich jetzt nach Paderborn. Das ist noch nah genug dran, um noch irgendwie in der Komfortzone zu verharren. Aber es ist halt schon weit genug weg, um auch mal was anderes zu sehen. Und es war auch tatsächlich was anderes.
Wie hast du dich dann durchs Studium bewegt? Hat sich da schon dein Interesse herauskristallisiert in deinem späteren Promotionsthema?
Am Promotionsthema noch nicht, aber ich kann schon sagen, in der Zeit wurde ich eigentlich wissenschaftlich sozialisiert. Ich bin nämlich ziemlich schnell nach Beginn meines Studiums mit einer Freundin zusammen in einem Praktikum gelandet in der Gedenkstätte Wewelsburg. Das ist 20 Kilometer südlich von Paderborn. Und ja, da haben wir halt unser Praktikum gemacht und wir hatten dann eben die Möglichkeit, weiterhin nach Anschluss des Praktikums dort mitzuarbeiten in der Gedenkstättenpädagogik. Das heißt, wir haben Besuchergruppen betreut durch die Ausstellung zur NS-Dokumentation in Wewelsburg. Also was ist in Wewelsburg?
Das war eine alte SS-Schule, oder?
Ja, es war eine Art Ideologiezentrum der SS, oder zumindest war das der Plan der SS, hier einen Ort der Ideologie zu errichten. Dafür sind auch archäologische Umbauarbeiten durchgeführt worden an der Wewelsburg und in der Wewelsburg. Und das ist das Spannende an diesem Ort. Zu diesem Zweck wurde dort auch ein Konzentrationslager eingerichtet und Menschen kamen dort zu Tode. 1.285 Leute sind da in der gesamten Zeit, in der das Lager bestand, gestorben. Und deswegen hat man in Wewelsburg diese zwei Aspekte, die Ideologie und den Terror der SS, beides zusammen.
Deutet sich da dann schon dein Promotionsthema eventuell an, weil es bei den externen Steinen, dann auch darum geht, wie das unter anderem auch durch den Nationalsozialismus adaptiert wurde oder benutzt wurde?
Zumindest ist mein erstes mein erster Interessenschwerpunkt Nationalsozialismus da herausgebildet worden. Außerdem habe ich da unheimlich viele tolle Leute kennengelernt, die mich eben dann halt auch motiviert und inspiriert haben und zu denen ich bis heute noch Kontakt habe und die für mich auch wichtige Ansprechpartner für mein Dissertationsprojekt sind. Und ja, Wewelsburg ist ein Erinnerungsort der extremen Rechten. Und wenn man bei den Erinnerungsorten der extremen Rechten hier in Ostwestfalen-Lippe ist, dann ist man eben tatsächlich auch ganz schnell wieder bei den Externsteinen.
Letzter Schritt von Paderborn nach Bielefeld, wie ging das?
Mit einem Umweg über Berlin. Ich habe mein Masterstudium an der Freien Universität gemacht und dort habe ich viele Veranstaltungen besucht zur völkischen Bewegung. Das ist eigentlich mein zweites Forschungsthema. Da wird dann auch tatsächlich eben dieses Dissertationsthema auch angeschoben für mich. Ich habe meine Masterarbeit über eine Autorität der völkisch-religiösen Bewegung geschrieben, Otto Siegfried Reuter und seine germanische Himmelskunde. Das war eine richtig dicke Monographie, die er 1934 vorgelegt hat. Und dann bin ich dabei geblieben. Dann hat mich einfach interessiert, wie ist denn der breitere Kontext, wie ist der Gesamtzusammenhang?
Stephanie Haupt hatte in der Schule im LK Geschichte und Englisch, wusste dann erst nicht, was sie studieren soll, hat dann einfach ihre LKs genommen und ist da anscheinend mehr oder minder glücklich geworden, denn jetzt promoviert sie und zwar über die Entstehung astronomischer Deutungen im Feld der Vor- und Frühgeschichte. Und wir machen gleich damit weiter zu besprechen, was du bei deiner Arbeit bisher herausgefunden hast. Die Die Externsteine in der Nähe von Detmold sind ein recht beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus Ostwestfalen. Für euer inneres Auge, das ist eine Felsformation, die sich auf einem Hügel erhebt über die umliegenden Bäume und Wiesen. 4 oder 5 Felsen stehen da richtig frei und der höchste von ihnen, der ragt so vom Boden so bis zu 50 Metern gut in die Höhe. Das sieht schon ganz beeindruckend aus, wenn man davor steht, und weil es dann auch noch Grotten und Höhlen da gibt, umgibt den Ort schon durchaus was Geheimnisvolles. Und man braucht nicht viel Fantasie, um sich dann vorzustellen, wie das eventuell vor grauer Vorzeit als uralte Tempelanlage genutzt wurde und irgendwelche Stämme ihren Göttern etwas geopfert haben. Vorstellung ist das eine, was nun aber den Tatsachen entspricht, eventuell was ganz anderes. Und darüber spreche ich mit Stefanie Haupt, Wissenschaftshistorikerin an der Uni Bielefeld. Und Teil ihrer Forschung ist es, aufzutrennen, was bezüglich der Externsteine nun bewiesen ist und was Dichtung ist. Und meine Frage ist jetzt, kann man das so sagen? Ist das Teil deiner Arbeit?
Nein, eigentlich nicht.
Mist, okay.
Ich meine, ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt.
Okay.
Hat mich ja auch persönlich interessiert, was kann man überhaupt sagen? Was ist wissenschaftlich fundiert und was ist Dichtung, völkische Dichtung vielleicht sogar? Da habe ich mich relativ lange mit beschäftigt. Da ist mit vielen Kolleginnen und Kollegen ein großer Tagungsband, also eine Tagung und ein Tagungsband draus entstanden. Von daher kann ich sogar tatsächlich ein bisschen was dazu sagen, was jetzt Dichtung ist und was nicht in den Augen der Wissenschaft. Aber also für mein Dissertationsthema ist es tatsächlich so, dass ich mich frage, wie kommen bestimmte Vorstellungen in unser Geschichtsbild hinein, unabhängig davon, ob sie jetzt falsch sind oder richtig.
Okay, also du nimmst diese Wertung nimmst du gar nicht vor.
Ich versuche es nicht, nein. Also das ist zumindest nicht mein primäres Ziel, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern einfach, wie passiert das?
Wenn du sagst, es geht hier um die Entwicklung des aktuellen Geschichtsbilds, Beispiel der Externsteine, ich habe versucht, es herauszufinden, aber dann war ich schon ein bisschen zu weit im Thema. Wie würdest du das aktuelle Geschichtsbild rund um die dann beschreiben, wenn es um ein, wenn man das kann? Ich weiß, also ist es möglich, sowas wie das allgemein gesellschaftliche Geschichtsbild zu skizzieren?
So wie du die Externsteine eben beschrieben hast, das ist schon ein gutes Beispiel dafür, was wir so für Bilder mit bestimmten Orten verknüpfen. Also du, ich meine, du hast eine mystische Szenerie beschrieben und du hast von Tempelanlagen oder sowas gesprochen. Und das halt in deiner visuellen Darstellung eben in die Vor- und Frühzeit verortet. Also zumindest irgendwie könnte da ein Gedanke entstehen. Und dafür muss man von wissenschaftlicher Perspektive aus sagen, gibt es keine wissenschaftlichen Belege, keine archäologischen Funde, die darauf hindeuten, dass so früh schon Menschen an den Externsteinen gewesen sind und sie in irgendeiner Form genutzt haben, ob es jetzt eben sakral war oder profan. Die frühesten Hinweise, die wir tatsächlich für eine sakrale Nutzung haben, die sind im Mittelalter. Also das ist eine ganz klar christliche oder christlich besetzte Stätte da. Wir haben ein riesengroßes Kreuzabnahmerelief, also ein Felsbild in den Stein gehauen, in dem die Kreuzabnahme Christi zu sehen ist. Wir haben ein aus dem Felsen gehauenes Scheingrab, das heißt, da ist so eine anthropomorphe Figur in den Stein gehauen. Wir haben eine Höhenkammer mit einem Rundbogen, mit einem runden Fenster, mit so einer kleinen Säule davor, wo man ziemlich leicht rausschließen kann, ach, das sieht aus wie eine kirchliche Architektur, vielleicht wie eine Kapellenarchitektur. Also
es gibt alles Anzeichen für alles, außer das.
Außer das, genau, ja.
Das ist sehr spannend. Okay, wir haben also eine dezidiert christliche Verwendung der Externsteine, die man sehen kann, die da quasi gemeißelt vorhanden ist. Ich frage mal komplett offen, wo kommt das dann her? Wann fing das an?
Ja, diese Vorstellung, dass die Externsteine auch schon vor dem Einzug des Christentums in diese Region in irgendeiner Form genutzt hätten werden können, ist eigentlich schon ein bisschen älter. Aber so einen richtigen Durchschlag hatte diese Vorstellung erst in den 1920er Jahren. Da gibt es eine Person, die damit eng verknüpft ist. Das ist der selbsternannte Germanenforscher Wilhelm Teut. Der hat die Vorstellung eines germanischen Heiligtums, germanische Heiligtümer, so ist auch der Titel seiner Monographie, die in 4 Auflagen oder so erschienen ist, sehr erfolgreich gewesen ist, die ist richtig, richtig populär geworden. Er hat sich halt sofort an die Öffentlichkeit damit gewandt und hat das richtig offensiv in die Öffentlichkeit getragen, die Vorstellung davon, dass die Externsteine ein germanisches Heiligtum sind.
20er Jahre, hat man da schon so den fruchtbaren Boden dafür, wo Leute schon sich danach sehnen, sowas zu haben, so hurra, wir haben auch eine Art von deutscher Identität, wir sind jetzt so gut wie die anderen Nationen?
Ja, gute Frage. Das ist schon, diesen Boden, den gibt es schon länger, also im 19. Jahrhundert im Prinzip in dieser Take-off-Phase des Nationalismus, die Gründung des Deutschen Kaiserreichs, da sehnt man sich schon nach einer Nationalgeschichte. Und die Prämisse ist, möglichst alt, möglichst weit in die Vergangenheit. Und da werden dann halt eben die sogenannten Germanen hergenommen und eine Kontinuität geschaffen. Also eine künstliche Kontinuität zwischen Germanen und Deutschen.
Warum ist das so künstlich? Also was ist an ihm jetzt das Problem? Warum nennst du ihn selbst ernannt? Da steckt schon viel Kritik in deinen Worten drin.
Du meinst an Wilhelm Teut, ja. Also Wilhelm Teut war eine umstrittene Figur innerhalb der völkischen Bewegung. Also diese völkische Bewegung, nur vielleicht nochmal zur Erklärung, war eine Bewegung, die eben Ende des 19. Jahrhunderts sich gegründet hat aus Österreich und in Deutschland. Und die haben eben ein sehr offensives germanenideologisches Geschichtsbild propagiert. Also die haben sich sehr stark auseinandergesetzt mit eben dieser germanischen Vergangenheit und haben sich quasi zur Mission gemacht. Wir müssen jetzt das Bild des barbarischen Germanen ändern. Wir waren doch eigentlich Kultur.
Da geht es dann auch schon ein bisschen los mit germanischer Rasse. Und
ja, genau. Okay. Richtig, guter Punkt. Denn die völkische Weltanschauung hat als Kernelement Rasse. Also das ist eigentlich das wichtige Kernelement in der Ideologie der Völkischen. Es wird alles auf die Rasse gebaut. Und da kommt nämlich jetzt auch diese Kontinuität, nach der du auch gefragt hast. Das wird rassisch konstruiert, ne? Also es wird halt gesagt, die Deutschen stammen blutsmäßig von den Germanen ab. Es fließt im deutschen Blut noch irgendwie alles glorreich, was halt
irgendwie. Wir sind alle Söhne von Hermann.
Ja, sozusagen. Mhm. Ja, genau. Und deswegen ist halt auch eben diese Region hier auch so interessant für die Völkischen gewesen. Ne? Also es wurde halt vermutet, dass die Varusschlacht hier war, der Hermann stand hier, die Exansteine kamen jetzt halt dazu. Das war halt ein idealer Ort für Völkische, hier ihr Geschichtsbild zu entfalten. Und Wilhelm Teut war da sehr erfolgreich, wie gesagt.
Also der war jetzt, für die Völkischen war er erfolgreich, aber wissenschaftlich hat er quasi Unfug betrieben. Passt das?
Ja, das ist richtig. Die Wissenschaft hat sich ziemlich vehement gegen Teut gestellt. Also es fing ziemlich schnell an, als er seine ersten Thesen publik gemacht hat, dass Wissenschaftler gesagt haben, oh nee, das geht gar nicht. Hier die Methodik, die ist schief, das ist grober Unfug, das ist falsch gerechnet. Das kann überhaupt nicht hinkommen, wir haben keine archäologischen Funde.
Genau, also wenn wir sagen, keine archäologischen Funde, worauf hat er sich denn bezogen? Mhm. Also wenn wir vorher darüber reden, es gibt keine Beweise, worauf bezieht er sich denn? Wo kommt das denn her?
Das war das Spezifische bei Wilhelm Teut. Wilhelm Teut hat alles aus einer inneren Schau herausgeholt. Also ich meine, er hat natürlich auch schon versucht zu argumentieren mit Ortsbezeichnungen, die irgendwie germanisch klingen sollten und so, aber eigentlich war seine Methode die innere Schau. Das heißt, er meinte, ich sag das jetzt mal flapsig, da ich ja Deutscher bin, habe ich germanisches Blut und kann mich deshalb überhaupt in Verbindung setzen mit dieser Zeit.
Das ist, also einerseits klingt das ja völlig bescheuert, andererseits ist ziemlich kritikresistent, oder? Was will man denn dagegen denn sagen?
Ja, richtig, genau. Also natürlich, die Wissenschaftler, die sich gegen Teut gestellt haben, die haben viel argumentiert, eben in verschiedene Richtungen. Gegen die Methode, gegen die Tatsache, dass er sich auch eben wissenschaftlicher Schreibweise überhaupt nicht unterworfen hat. Also er hat niemanden zitiert oder ganz wenig nur.
Wen auch, wenn man es auch fühlt.
Ja, genau. Wenn man das fühlt, dann braucht man auch keinen zitieren. Der hatte auch eine große Anhängergemeinde. Also er hatte auch viele Unterstützer, die gesagt haben, ja, das ist total richtig und wir schaffen jetzt hier noch weitere Beweise heran, warum das alles stimmt.
Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an aktuelle Wissenschaftskritik dabei, nämlich wenn man jetzt wenn man mit gefühlter Wahrheit argumentiert, also hattest du das beim Lesen eventuell auch, dass du dachtest, so man fühlt sich so ein bisschen an, wie Leute mit dem Klimawandel umgehen, erinnert gerade. Ist dir das auch passiert, so dieser Gedanke eventuell, dass du es da bei Leuten wiederfindest, die jetzt auch wieder sagen, Wissenschaft ist mir viel zu abgehoben, wenn jemand erzählt, er fühlt das, dann glaube ich dem eher, als wenn jemand sagt, ich kann das beweisen?
Ja, das kommt mir total bekannt vor aus dieser ganzen Esoterik- und New Age-Bewegung, ne? Da kennt man das auch, da geht es auch eben um das ganz Subjektive, um die eigene Wahrnehmung, Schwingungen, Strahlen, was weiß ich, was man alles irgendwie so selber fühlt. Und ja, sicher, natürlich, da kannst du auch nicht mehr viel gegen sagen, wenn da jemand sagt, ich fühle das aber so.
Wir sind in diesem Zeitpunkt noch in den 20er Jahren und ich möchte gleich mit dir darüber sprechen. Dann ist wahrscheinlich, glaube ich, der große Katalysator für diese Geschichte passiert, denn dann kam der Nationalsozialismus und wir hatten es eben schon angeschnitten mit der Wewelsburg. Dann passten die extra Steine dazu. Das dürfte diesem Geschichtsbild, ja, das dürfte dem Flügel gemacht haben, nenne ich jetzt mal. Und da setzen wir gleich fort mit Stefanie Haupt. Besprechen wir, wie das Geschichtsbild der extern Steine entstanden ist. Wenn man das Konzept verkaufen will, dass die Germanen allen anderen Rassen überlegener waren, und zwar schon immer, dann hat man ein Problem, wenn es andere olle Hochkulturen gab, wie zum Beispiel die im mesopotamischen Raum, wo es Belege darüber gibt, dass die schon lange Schrift hatten und vielleicht sogar schon sowas wie einen Staat gebaut haben. Aber dafür gibt es das schöne Werkzeug der Interpretation auf Basis von wenig. Da kann man nämlich aus wenig sehr viel machen. Bei mir ist Stefanie Haupt, Wissenschaftshistorikerin an der Uni Bielefeld, und bei ihr geht es in der Forschung darum, zu zeigen oder zu belegen, wie sich unser Geschichtsbild von den externen Steinen verändert hat, unter anderem durch eine Menge Interpretationen, auch passiert in der Nazizeit. Wir haben gerade eben schon gesprochen über den Teil davor, da geht es um Wilhelm Teut, der damit angefangen hat, die externen Steine neu zu deuten. Man hatte eigentlich nur die Kenntnis darüber, das wurde im Mittelalter viel christlich genutzt und dann kam ja die Dichtung dazu, es gibt eine alte germanische Nutzung. Ich nehme mal an, es ging auch viel bei uns darum, dass es wissenschaftlich viel kritisiert wurde. Ich nehme mal an, so ab 1933 wurde diese Kritik egaler, weil es passte ins politische oder ins gesellschaftliche Bild ab dann?
Ja, vielleicht egaler. Die Kritik blieb bestehen. Die Externsteine waren ein umstrittener Ort. Aber es war natürlich politisch gewollt ab 1933, dass die Externsteine, ich zitiere jetzt mal den Titel einer tollen Arbeit von der Landesarchäologin Uta Halle, bis auf weiteres germanisch sein sollten. Das war halt eben der politische Wille und in die Richtung wurde gearbeitet und in die Richtung wurden dann eben, wie du schön gesagt hast, eben ruminterpretiert. Dann wurden halt irgendwelche Felsblöcke zu germanischen Steintischen umgedeutet und so weiter und so fort. Also
das Witzige ist ja, das kann man ja erstmal behaupten, ne? Man kann es ja nicht widerlegen. Wie würde man denn hingehen und sagen, nein, das war nie ein Steintisch, wenn da einfach nur ein Klotz rumliegt. Also das ist ja schon wieder geschickt, oder? Ist es geschickt?
Naja, ich weiß nicht, nee, also ich glaube, viele Wissenschaftler, gerade viele Archäologen, blieben auch skeptisch und haben vor allen Dingen immer wieder die archäologischen Beweise angefordert. Also eben tatsächlich Scherbenfunde, die in eine ältere Zeit weisen. Diese Scherben gab es halt einfach nicht.
Weißt du, ob das gefährlich geworden ist? Weil das kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwann, also wenn man an diesem Geschichtsbild kratzt, ist das für ohne weiteres möglich gewesen, an dem weiter zu kritisieren?
Ja, also doch, Kritik war schon möglich. Okay. Also es ist jetzt, das darf man sich nicht so vorstellen, dass es da eben Repressionen oder sowas gab.
Okay. Ich kam nur drauf, weil, also ich habe bei der Recherche gesehen, dass unter anderem Wilhelm Teut, also ich sage jetzt nicht befreundet, aber er konnte unter anderem Heinrich Himmler und die SS für seine Ideen gewinnen, dass die Externsteine echt germanisch sind. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es mit denen eventuell weniger spaßig ist, sich darüber auseinanderzusetzen, dass das nicht so ist.
Ja, das ist richtig. Also er konnte eben die SS und Himmler begeistern für diese Idee und hatte damit natürlich dann auch einen wichtigen Support, um diese Thesen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber es gab auch offen ausgesprochene Kritik und Skepsis daran. Und man muss es auch sagen, die SS hat sich dann auch mit Teut überworfen. Allerdings ging es da eher um persönliche Dinge, glaube ich. Also das ist nämlich dann auch immer ganz gefährlich, wenn dann eben Anhänger von Teut dann sagen, aber er ist doch auch ein Opfer des Nationalsozialismus oder sowas. Da muss man widersprechen, das stimmt natürlich nicht. Wilhelm Teut hat von sich selber gesagt, dass er bis auf die Knochen Nationalsozialist war.
Kannst du mir noch mehr darüber erzählen, was es für, ich sag mal, Förderungsmaßnahmen im Nationalsozialismus gab, um dieses Geschichtsbild von den externen Steinen zu prägen?
Also es gab erstmal archäologische Grabungen, die sind allerdings bevor die SS dort tätig geworden sind schon gestartet. Die SS hat das dann übernommen und hat dort eine Pflegestätte errichtet, um eben diese Forschung weiterzutragen, hat dort auch aber auch auf Strukturen zurückgegriffen, die bereits bestanden, eben in diesen völkischen Zirkeln um Wilhelm Teut. Und dann nach Abschluss der archäologischen Grabungen sollten die Externsteine zu einem germanischen Heiligtum ausgebaut werden. Das ist nur in Teilen realisiert worden. Also es gibt so historische Fotos, die dann eben so germanisierende Flechtzäune in dem Gelände zeigen und sämtlicher Publikumsverkehr wurde schon reduziert. Also es wurde halt schon darauf geachtet, dass zum Beispiel Gebäude, die im Umfeld der Externsteine standen, dann halt auch abgerissen worden sind und so. Also es ging schon darum, dass der Ort auch den Antlitz bekam, das halt eben ja nach einem Heiligtum aussehen sollte. Mhm.
Das passiert am Platz. Gab es noch mehr, was so im wissenschaftlichen Diskurs passiert ist? Also wir sprachen eben noch davon, Teut wird noch kritisiert. Gibt es dann eine neue Art von, ich sag mal, Nazi-Historikern, die sagen, ja, Teut war eine gute Idee, wir machen das jetzt noch besser und wir bringen den wissenschaftlichen Twist vielleicht da rein?
Also es gab natürlich Wissenschaftler, die diese Grabungen begleiten sollten. Das war jetzt halt nicht Wilhelm Teut, der da selber irgendwie mit dem Spaten rumgelaufen ist. Das waren schon Wissenschaftler. Und was auch passiert ist, wie gesagt, Wilhelm Teut ist umstritten geblieben. Aber es sind halt, wie du sagst, andere gekommen, die es besser machen wollten. Zum Beispiel jetzt nicht an den Externsteinen, aber insgesamt, wenn es um astronomische Deutung ging, kam da eine andere Autorität der völkischen Bewegung, Otto Siegfried Reuter, der eine dicke Monographie vorgelegt hatte zur germanischen Himmelskunde. Und innerhalb bestimmter Scientific Community Kreise ist dieses Werk total abgefeiert worden. Weil wenn du es dir anschaust, wenn du es durchblätterst, es hat einen dicken Fußnotenapparat, da sind über 700 Literaturtitel drin, viele Abbildungen. Ja, also es macht allen Anschein einer wissenschaftlichen Publikation und ja, das kam besser an. Das war überzeugender, auch für die wissenschaftliche Community.
Wie erkennt man dann dieses Aber, was hier gerade drinsteckt in dem, was du gesagt hast? Ne? Also es macht den wissenschaftlichen Anschein, es geht damit um, sich so darzustellen. Wieso kann man da nicht sagen, da beginnt Wissenschaft?
Ja, also tatsächlich muss man wahrscheinlich schon sagen, dass viele in der Zeit das auch als Wissenschaft akzeptiert haben, die Methoden in Ordnung fanden, die Quellen geprüft haben und gesagt haben, ja, ist okay, kann man so machen. Möglicherweise ist es Perspektive aus heutiger Sicht zu sagen, dass es Pseudowissenschaft, wenn diese Literatur zumindest in der Zeit in wissenschaftlichen Kreisen besprochen worden ist und wenn es wissenschaftliche Rezensionen gab, die zu dem Thema kamen, ja, das ist eine wichtige Arbeit, eine wichtige Contribution sozusagen. Aber aus heutiger Perspektive kann ich ganz klar sagen, wenn du da reinguckst, dann springt dir die völkische Ideologie entgegen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass insgesamt der wissenschaftliche Diskurs völkischer geprägt war in der Zeit.
Also, aber die normative, also dass es jetzt normativ getränkt ist, sorgt ja trotzdem noch nicht dafür, dass es nicht wissenschaftlich ist, oder? Also, was ist deine, warum ist das Pseudo, wenn das mit guten Quellen arbeitet? Also, mit vielen Quellen arbeitet?
Wenn ich jetzt bei dem Beispiel Otto Siegfried Reuter bleibe, dann kann ich zum Beispiel ja finden, dass er eben nur sehr selektiv tatsächlich mit Literatur arbeitet. Also ich meine, das macht erstmal irgendwie viel her, wenn da viel Literatur im Verzeichnis steht. Aber wenn man sich die dann genau anguckt, dann merkt man halt auch, ah ja, also da sind ganz systematisch auch Publikationen herausgelassen worden, die seine Argumentation nicht stützen. So. Und das ist dann wiederum nicht wissenschaftlich. Okay.
Wenn wir jetzt mal versuchen zu sagen, so, das ist so die Rezeption der Externsteine im wissenschaftlichen Diskurs während der Nazi-Zeit. Es gibt ja für viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland dann eine Aufarbeitung, die stattfindet, wo man auch nochmal auftrennt. So, das war etwas vorher, dann war der Nationalsozialismus, der hat unser Bild davon verändert und man konnte auch so Nachwirkungen nachziehen, dass man davon eventuell zurückkommt. Bei Erziehung fällt mir das ein. Gibt es so eine Art von Aufarbeitung des veränderten Verständnisses der Externsteine?
Wenn man sich wirklich den Ort anguckt, dann sind diese ganzen Elemente, die da halt hingebaut worden sind, eben wie diese besagten Flechtzäune, das alles wieder abgeräumt worden und das ist eigentlich alles wieder eingeebnet worden. Du hattest dann in der Nachkriegszeit wieder ein Bild von den Externsteinen mit so einem kleinen Stauteich. Der wurde zum Beispiel abgelassen während der NS-Zeit, einfach weil klar war, der kann nicht germanisch sein. Also der Stauteich wurde wieder angelegt, diese germanisierenden Elemente wurden abgeräumt. Aber wissenschaftlich wurde sich erstmal nicht mehr mit den Externsteinen beschäftigt. Das war einfach echt kontaminiertes Gelände. Ja. Und lange Zeit ist dann auch tatsächlich völkischen und esoterischen Kreisen die Deutung da überlassen worden.
Gilt das auch allgemein für, wenn man von den Externsteinen jetzt abstrahiert, für Archäoastronomie insgesamt, wenn wir jetzt weiter auf den deutschen Raum gucken, Ich weiß nicht, ob es noch andere pseudo-alte Relikte gibt, die man so deutet. Also blieb auch einfach die Archäoastronomie dann kontaminiert?
Ja, gute Frage. Erstmal ist es ja so, der Begriff Archäoastronomie entsteht erst so in den 1970er Jahren im Kontext von einer wiederaufgelegten Stonehenge-Forschung. Stonehenge ist da, glaube ich, echt ein total wichtiges Objekt für dieses ganze Forschungsfeld. Vor dem Auftauchen des Begriffs der Archäoastronomie hieß das in Deutschland Ortungsforschung. Ortung oder Orientation. Ortung ist im Übrigen auch so eine völkische Auslegung von Orientation, weil Orientation ist fremdsprachlich. ja, das ist die Argumentation der Völkischen. Genau, quasi mit Ende des Zweiten Weltkrieges oder vielleicht auch schon kurz davor gibt es eigentlich kaum noch Ortungsforschung in diesen Kreisen. Und in der Nachkriegszeit ist das auch ziemlich verschwunden in den esoterischen Untergrund. Das heißt, also wer rezipiert da eben diese Literatur? Das sind esoterische Gruppierungen, das sind neugermanisch-heidnische Gruppierungen, die halt eher eben religiöse Inhalte in diesen Texten suchen.
Greifen die dann auch noch auf Teut und Reuter zurück? Sind das dann legitime Quellen?
Ja, total. Also gerade an den Externsteinen, wie bereits angedeutet, da wird eben dadurch, dass die Wissenschaft sich da lange Zeit zurückgezogen hat, nehmen da eben die Völkischen, denn ich meine, die Leute sind ja auch nach 45 noch da. Also ich meine nicht Wilhelm Teut, der stirbt 42, aber
dass Ideen gut bleibt bestehen.
Genau, und seine Anhänger sind auch weiterhin dort und übernehmen dort eben Führungen von Besuchergruppen und geben halt eben diese völkische Externsteine-Deutung weiter. Allerdings, da spielt sich vieles so in so esoterischen, ich sag mal, Subkulturen.
Ist wahrscheinlich schwierig, dazu zu greifen, ne? Also für dich.
Das ist höchst graue Literatur, das ist schwer da dran zu kommen. Ja, das ist richtig. Also gerade um die Externsteine hat sich eine außerwissenschaftliche Forschungslandschaft gebildet. Da gibt es eben die Hermann-Wirth-Gesellschaft, die sich auf die Externsteine auch bezieht. Da gab es den Forschungskreis Walter Machalet ab den 60er, 70er Jahren, der sich mit den Externsteinen beschäftigte und der sich auch bis heute noch trifft.
Heute ist ein schönes Stichwort, darüber will ich gleich gerne noch sprechen, und zwar mit Stefanie Haupt, Wissenschaftshistorikerin von der Uni Bielefeld. Wir sprechen darüber, wie das Geschichtsbild, das wir immer noch haben von den Externsteinen, besonders in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus geprägt wurde. Darüber geht's gleich hier weiter. Ich spreche hier nach wie vor mit Stefanie Haupt. Es geht um die Externsteine und wie eigentlich ein nur fast christlich genutztes Relikt, das weiß man zumindest in der Wissenschaft zu belegen, durch den Nationalsozialismus, durch die völkische Bewegung neu aufgeladen wurde und wie auch dieses neue Geschichtsbild, das erst im 20. Jahrhundert sich manifestiert hat, immer noch eine Rolle spielt. Wir haben eben schon davon gesprochen, du hast verschiedene außeruniversitäre Forschungskreise erwähnt, die nach...
Ja, außerwissenschaftliche, genau.
Sogar außerwissenschaftlich.
Ja, also die kann man nicht zur Wissenschaft zählen, nein.
Okay, die sind nicht wissenschaftlich und die sind immer noch aktiv. Und du bist sehr vehement damit zu sagen, die sind nicht wissenschaftlich.
Nein.
Wie kommt das?
Naja, das sind halt ganz, ganz heterogene Gruppierungen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das sind Leute, die irgendwie aus der Esoterik kommen, die was weiß ich, sich irgendwie für Geschichte, für Vor- und Frühgeschichte interessieren, Anthroposophen, alles Mögliche, sehr, sehr heterogen. Aber es sind halt eben auch Anhänger dabei, die eben immer noch ihre Idole Wilhelm Teut und oder Hermann Wirth und andere halt hochhalten.
Das klingt nach einer verrückten Mischung, denn ist jetzt mal platt. Inwiefern mischt sich das da, ich sag mal, nett? Für mich ist es ja das eine zu sagen, ach, wie nett wäre es denn, wenn man jetzt wieder Odin anbeten könnte, anstatt den Christengott. Da denke ich mir, mach doch, was du möchtest. Und dann kommt auf der anderen Seite die völkische Bewegung, die dann wieder die germanische Rasse hochholen will. Also mischt sich das?
Ja, genau. Also da, also zwischen völkischen und esoterischen Gruppen gibt es eine große Schnittmenge. Also wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen, wie eben die Erkenntnisgewinnung eben über ähnliche Wege passiert. Das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung. Was weiß ich, ich nehme das hier jetzt als einen Kraftort wahr. Ich spüre hier irgendwelche Schwingungen oder sonst was. Das hat dann nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern das ist eine ganz persönliche Art, an Orte oder Dinge heranzutreten. Und ja, in diesen Zirkeln springen dann aber halt auch Leute rum, die auf völkische Ideologie aufsetzen, eben weitertragen und dann tatsächlich auch einzelne Leute, die Verbindungen in die extreme Rechte haben. Und dann wird es halt schwierig, gerade wenn solche Leute dann eben mit ihren Deutungen in die Öffentlichkeit gehen.
Ich halte es für eine ungewöhnliche Sache, dass man als Historikerin mit einem Thema zu tun hat, was noch aktuell so virulent ist. Also na gut, bei Zeitgeschichte passiert das öfters, gerade wenn Leute sich mit Nationalsozialismus befassen. Aber mein Eindruck ist, gerade du dadurch, dass, ne, wir sprechen darüber, es geht um eine Gefühlsebene und es ist ein Kraftort. Die Externsteine selbst bewerben sich mit mystisch, habe ich eben noch auf ihrer Seite gesehen. Inwiefern ist das relevant für deine eigene Arbeit, für deine Dissertation, dass du mit einem virulenten Thema zu tun hast?
Naja, das ist halt unter anderem das, was mich antreibt. Mein Dissertationsprojekt, meine wissenschaftliche Forschung legt den Fokus eigentlich nicht auf die gegenwärtigen Entwicklungen. Aber ich sehe diese gegenwärtigen Entwicklungen und ich finde sie sehr bedenklich und problematisch und möchte sie eben thematisieren und problematisieren. Das ist halt der Grund, warum ich mich damit beschäftige. Und natürlich passiert es dann halt eben, dass wenn ich meine Deutungen über die Zeit, sagen wir mal über die 1920er und 30er Jahre, wenn ich damit in die Öffentlichkeit trete, dass ich da halt auch Gegenwind bekomme, eben weil das immer noch Referenzpunkte sind für Leute, die sich mit den Externsteinen eben in solchen esoterischen Kreisen beschäftigen.
Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Also ich hätte fast vermutet, die würden dich einfach ignorieren oder die würden den wissenschaftlichen Diskurs ignorieren. Aber die nehmen Referenz und kann man das Diskussion nennen? Versucht man eine Diskussion?
Nein, eigentlich versucht man nicht unbedingt zu diskutieren, weil das ist zäh und kann wirklich an das Nervenkostüm gehen.
Also du versuchst nicht zu diskutieren, sie versuchen es schon.
Also ich finde, es ist eine total schwierige, ein total schwieriger Balanceakt. Auf der einen Seite muss man, wenn Deutung über jetzt als Beispiel die Externsteine, die halt nicht von der Wissenschaft gedeckt sind und die eben tatsächlich aufsetzen auf völkischer Ideologie und anschlussfähig sind für extrem rechte Geschichtsbilder, wenn die in die Öffentlichkeit getragen werden, dann bin ich der Meinung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu was sagen müssen öffentlich und das eben widersprechen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man sich viel mit diesen Themen beschäftigt, wenn man, was weiß ich, wenn man Bücher wissenschaftlich bespricht, die eigentlich esoterische oder völkische Deutungen wieder populär machen wollen, dann begibt man sich immer auch in die Gefahr, das aufzuwerten und eben halt auf eine Ebene von Wissenschaft zu heben. Deswegen ist das echt ein Balanceakt und man muss wirklich genau gucken, wie man damit umgeht, was man genau tut. Ja.
Ist das für dich eine Frage, also die auch noch in deiner Arbeit schriftlich vorkommt oder ist es jetzt eher was für dich so als, wo du Statements außerhalb deiner Hauptdissertation beziehst? Also, wo findet das statt?
Also im Moment findet das nicht in meiner Dissertation statt, sondern ja tatsächlich irgendwie, wenn ich mich mit öffentlich vorgetragenen völkischen Externsteine-Deutungen beschäftige, wenn ich sie irgendwo vertreten sehe in Leserbriefen.
Werdet ihr auf selbe Sachen eingeladen? Musstest du schon mal aus deiner Sicht sprechen neben Leuten, die gesagt haben, hallo Frau Kollegin und dachtest, nein, du bist doch nicht mehr Kollegin. Ist dir sowas passiert?
Nein, ich denke nicht.
Nee, also bleibt auf der Leserebene.
Ja, eben. Also ich versuche schon natürlich zu gucken irgendwie, wo wo ich spreche. Und ich meine, ich stehe auch noch sehr am Anfang von meiner Dissertation, deswegen hatte ich jetzt noch nicht so viele Gelegenheiten, mein Dissertationsprojekt öffentlich vorzustellen oder Aspekte davon öffentlich vorzustellen. Aber wenn ich es für wichtig halte, dann versuche ich schon auch öffentlich Stellung zu beziehen.
Okay, wenn du gerade sagst, du bist jetzt so am Anfang, was ist jetzt, es beginnt bald 2019, was hast du dir vorgenommen? Was ist das Nächste, was du tun willst?
Gute Vorsätze für das
Neue. Ja, genau.
Also ich bin jetzt offiziell seit einem Jahr an dieser Dissertation. Seit einem Jahr offiziell hier Promotionsstudentin in Bielefeld. Und ich habe schon viel geschafft. Ich bin in viele Archive gelaufen. Ich habe viel Texte gesammelt. Auf meiner To-Do-Liste ganz oben für 2019 steht, anzufangen mit dem Schreibprozess. Das kennt ja jeder und jede an der Uni, Studis und Doktorandinnen und Doktoranden gleichermaßen ins Schreiben zu kommen. Das ist das Schwierige. Das möchte ich gerne tun. Ich habe noch ein paar Archive auf meiner Liste, die ich besuchen möchte. Und freue mich natürlich auch immer, wenn ich die Möglichkeit bekomme, über das Thema zu sprechen und mir neue Anregungen zu holen.
Stefanie Haupt, Wissenschaftshistorikerin hier an der Uni Bielefeld, beforscht im Rahmen ihrer Promotion, wie die Idee, dass es vor- und frühgeschichtliche Astronomie im, ich nenne es mal, deutschen Raum gegeben hat, durch die völkische Bewegung geprägt wurde. Als ein Beispiel dient ihr dabei die Rezeption und Darstellung der Geschichte der Externsteine, über die, deine Beobachtungen zusammengefasst, nichts weiter gesagt werden kann, als dass sie christlich verwendet wurden, aber andere Argumente dann herbeigedichtet und erfüllt worden sind. Vielen Dank, Steffi, dass du heute hier warst.
Danke, Andreas, für deine Zeit.